Shalom und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Frieden denken. Mein Name ist Frank Hofmann und ich spreche hier alle zwei Wochen mit Expertinnen über Themen rund um Krieg und Frieden. Meine heutigen Gäste sind Kirsten Fehrs, die Ratsvorsitzende der EKD und Bischöfin des Sprengels Hamburg und Lübeck, und Jared Dibaba, Entertainer, Komiker, Talkmaster. Jared, was kann man über dich noch alles sagen?
Mensch
vor allen Dingen, ja.
Und alles so, andere sind kleine Facetten.
Ein wunderbarer Mensch, ja.
Heute wollen wir auch hauptsächlich mit dem Menschen reden, weil wir reden über den Frieden im Kleinen. Gerade mit Blick auf Weihnachten, wie kann man den Frieden in seiner familiären Umgebung sichern bzw. herstellen? Wie kann man das fördern? Und ich möchte mal mit einer persönlichen Frage an dich, Kirsten, anfangen. An Weihnachten denken ja viele an Wärme, Gemeinschaft, Familie. Aber oft ist gerade diese Zeit besonders konfliktbeladen, weil so hohe Erwartungen aufeinandertreffen. Mhm. Erinnerst du dich an einen Moment in deinem Leben, in dem du mal selbst im ganz kleinen Frieden stiften musstest?
Ich habe da einen Augenblick nachgedacht über die Frage. Du hattest mir die ja vorher schon mal gestellt. Und das war so, dass als ich ganz klein war, vielleicht 4 oder 5, in unserer Familie, ich hatte drei Geschwister. Und es war immer mega Stress, weil mein Vater war viel unterwegs, meine Mutter hatte alles an der Hacke. Und es ist durch diesen Stress ja immer schon so, dass die Kinder dann etwas verschüchtert sich dann zurückziehen. Und es passierte, dass die Geschenke, die immer ganz genau ausgezählt waren, bei meinem Bruder eins zu wenig war.
Oh.
Und ich sah in diese Augen, der hatte ganz große blaue Augen, und ich guckte diese Augen an, und dann, das hat mich so berührt, dass dann mein eines Geschenk wurde dann quasi von mir geteilt, aber auch meine Schwestern haben das gemacht. Und das war so ein ganz feiner Moment, wo wir auch diese Fehler der Erwachsenen und was ja immer so Konflikte auch ausmachen kann, dass wir das irgendwie selber bereinigt haben. Das ist eine Geschichte. Und die zweite, nachdem meine Mutter gestorben war, 90-jährig, 2014, mussten wir einen neuen Ort finden, an dem wir Weihnachten feiern. Wir haben uns immer da getroffen bei meiner Mutter, weil das war das Zentrum in mehrerlei Hinsicht. Und dann entstand so eine Aushandlung, wer wo an welchem Ort Weihnachten feiert, und dass wir da jetzt eine ganz eigene neue Idee entwickelt haben, dass auch der Ort nicht immer der gemeinsame sein muss. Damit haben wir unseren Frieden gemacht.
Das sind ja zwei schöne Geschichten. Jared, an dich auch eine persönliche Frage. Du verbindest ja Menschen über Grenzen hinweg, sprachlich tust du das, kulturell. Und das meistens humorvoll und ganz ohne Zeigefinger. Man spürt gar nicht so ein richtiges missionarisches Bewusstsein. Ich will nicht sagen, dass sowas falsch ist, aber bei dir wirkt das alles so auf die leichte, auf die angenehme Tour. Was war ein Moment in deiner Familie oder Nachbarschaft, in dem du gespürt hast, hier kann ich Frieden möglich machen? Gibt es da so eine Szene, die dir heute noch nachgeht?
Also mir ist gerade ganz spontan eine Geschichte eingefallen, die ist... Na, also ich erzähle einfach mal. Wir waren auf der Reeperbahn auf dem Kiez mit 3, 4 Freunden, und wir sind irgendwie durch die Clubs gezogen, und wir hatten alle so ein bisschen einen im Tee und die anderen sogar ein bisschen mehr. Und dann waren wir bei einem berühmten Imbiss an der Davidstraße unten an der Ecke und wollten uns irgendwie Pommes und Currywurst holen. Und dann war auch eine Gruppe von anderen Jungs, die waren ein bisschen größer und ein bisschen kräftiger. Und die rumpelten da so ein bisschen rum und haben uns schon ein bisschen komisch angeguckt. Und ich habe mich da nicht drauf eingelassen. Und dann waren aber so 3 aus unserer Gang, die waren auch so ein bisschen auf Provokation aus. Und die anderen auch. Und ich habe es gespürt, dass es jetzt gleich knistert. Und dann fielen schon die ersten Worte und hin und her. Ich war von allen auf jeden Fall der Schmächtigste und der etwas Kleinere von allen. Und dann wurde es laut. Und irgendwann bin ich in die Mitte gegangen und habe gesagt, pass mal auf, Leute. Wenn ihr jetzt nicht gleich aufhört, kriegt ihr alle von mir eine auf die Nase. Dann guckten die mich an und lachten sich kaputt. Weil es einfach klar war, dass von mir nichts ausging.
Deeskalation vom Feinsten.
Und dann war das Eis gebrochen, alle lachten sich kaputt und merkten, wie albern eigentlich diese Situation ist. Weil wir sind ja alle eigentlich dahin gegangen, um Spaß zu haben, was Leckeres zu essen. Und irgendwie war das so ein blödes Rumgemacker. Das war das einzige Mittel, was ich in diesem Moment hatte, um zu deeskalieren. Nämlich einen blöden Spruch zu machen und vielleicht mit einem kleinen bisschen Humor das Ganze aufzulösen. Und da ist es mir tatsächlich geglückt. Hätte auch in die Hose gehen können, aber ich hatte ein bisschen Glück und da passte es. Das ist mir eben spontan eingefallen. Es ist ein bisschen brachial, aber es hat in einer Form Frieden gestiftet und einen Konflikt verhindert.
Auch ja, indem du die Wehrlosigkeit mit eingebracht hast. Das finde ich dabei nochmal eine Pointe an der Geschichte. Also, dass du eben nicht durch Stärke imponiert hast, sondern durch deine, gewisser Hinsicht, deine Wehrlosigkeit auch was überhaupt diesen Humor hast möglich machen können.
Das macht es ja richtig geradezu zu so einer Weihnachtsgeschichte, wo jetzt ja auch ein hilfloses Kind ist, was die Menschen fasziniert und in den Bann schlägt. Ne? Ja, sehr schön, dass dir das spontan eingefallen ist, weil eigentlich ist es ja fast eine Schlüsselszene für dein Leben, wie du Konflikte stiftest und gleichzeitig mit Humor arbeitest.
Ja, ich habe seit meiner Kindheit gemerkt, dass Humor etwas ist, was mir hilft. Wir haben ja als Kinder auch den Bürgerkrieg erlebt, in Äthiopien, mein Bruder und ich. Und dass wir in brenzligen Situationen zusammen über irgendetwas lachen konnten oder uns mit ein bisschen Humor und Witz schützen konnten oder etwas hatten, was uns verbindet, das ist etwas, was uns immer noch begleitet und was uns in einer sehr starken Form miteinander verbindet. Also, wenn wir nicht mehr über etwas lachen können oder wenn der Humor nicht mal hilft, dann ist es richtig ernst. Also deswegen haben wir immer noch das als kleinen letzten Rettungsanker. Natürlich geht Humor nicht immer und es gibt auch einfach Situationen, wo wir wirklich überwältigt sind. Aber ich versuche immer noch mal kurz zu gucken, auch über mich selber zu lachen oder mich ein bisschen aus mir herauszutreten und an die Seite zu treten und mich zu beobachten. Manchmal hilft es. Und wenn es nicht hilft, ist es auch okay, weil wir dürfen auch mal ohnmächtig sein oder auch mal hilflos oder überfordert sein. Ich glaube, das ist auch noch in Ordnung im Leben.
Meint ihr, dass dieser Frieden im Kleinen auch mit dem Frieden im Großen zusammenhängt? Also die EKD hat ja, die HörerInnen dieses Podcasts wissen das, gerade eine Friedensdenkschrift vorgestellt, beschäftigt sich mit Frieden auf globaler Ebene, auf nationaler Ebene. Und meint ihr, dass das auch zusammenhängt oder dass das zwei völlig unterschiedliche Bereiche sind?
Also mal angeknüpft an das, was Jared eben erzählt hat. Wer friedensbewegt unterwegs ist, ist meistens auch selbstreflektiert. Oder es gehört zumindest miteinander zusammen. Oder es gehört eigentlich zusammen, sich auch mit einer gewissen Demut auch einzuordnen oder auch zu merken, ich bin jetzt nicht der Nabel der Welt, sondern es gibt Relationen, um die herum ich mich auch einordnen muss. Und da gehört dieser Humor mit rein, im Sinne von, es macht einen nicht fanatisch. Also Menschen, die überhaupt nicht eine gewisse Distanz zu sich selber haben, die Menschen neigen schnell zu Fanatismus oder zu Fundamentalismus. Und das ist eines der größten Mühen, die wir im Moment sowohl gesamtgesellschaftlich auch in unserem Land merken, aber weltweit sowieso. Dieser unglaubliche Fanatismus, der oft auch übrigens in der Familie anfängt. Und klar, das Motto der Gewaltlosigkeit, das habe ich total internalisiert von Kind an, was ja nicht heißt, dass man sich nicht streitet oder nicht in Konflikte geht, aber dass der Konflikt nicht über dich und die Beziehung gewinnt, sondern dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, anzuknüpfen und du eine Möglichkeit hast, wieder Worte zu finden oder wieder ins Gespräch zu gehen. Das, was wir an brachialen Aggressionen im Moment erleben, auch im politischen Raum, ist genau das, was so verstörend ist, weil es wirklich Gewalt ist. Und da zu unterscheiden, wie wir auch als Menschen durch unsere ganz freundliche Haltung, Freundlichkeit ist die Schwester des Friedens, mit einer grundfreundlichen Haltung auf den anderen Menschen zu schauen und so auch durch die Welt zu gehen. Ich glaube, dass das wirklich ein Kernpunkt von friedlichem Zusammenleben ist.
Jared, ist es auch deine Erfahrung, ja?
Ich glaube auch. Also wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir gewaltfrei sind. Wir üben in unserem Leben immer Gewalt aus, in unserer Sprache, in unseren Handlungen. Wenn wir uns irgendwo hinbewegen von A nach B, ist immer eine Form von Gewalt im Spiel. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein. Und ich finde, wir sollten unseren inneren Kompass in Richtung Gewaltfreiheit ausrichten und danach orientieren. Also, dass nicht im Kompass der Norden steht, sondern Frieden. Und dass der dahin ausgerichtet ist, dass wir uns so orientieren, weil zwischendurch kommen wir mal davon ab, klar, mal total nicht bewusst oder in einem anderen Bewusstsein und manchmal doch auch bewusst in unserem Tun. Aber wir sollten uns daran orientieren. Ich glaube, das ist auch gerade im Sinne der Nächstenliebe ganz wichtig in der heutigen Zeit.
Der Gedanke von Jared bringt mich nochmal auf eine Idee. Und zwar, du sagst, egal wo wir stehen und gehen, können wir auch Gewalt ausüben. Ich würde auch sagen, ich würde es nochmal mit dem Begriff der Macht verbinden, weil das habe ich bei dir in den Workshops gelernt, in denen es ja auch um Diskriminierung oder besser um Antidiskriminierungsprogramme geht, dass ich mir gar nicht bewusst war, dass ich so, wie ich aufgewachsen bin, wie ich privilegiert bin, wie ich Möglichkeiten habe, die andere nicht haben, was mir gar nicht so genau auffällt, dass es so etwas gibt wie eine Macht, die ich gar nicht merke, dass ich sie ausübe. Und das fand ich in unseren Workshops, Jared, eben auch gemeinsam mit dem Humor, wo man über sich selber lachen kann, so eine Lernerfahrung, die dich sensibilisiert dafür, wie dann eben andersherum Frieden stiften geht. Also sich zumindest auszusetzen und zu sagen, ich habe es nicht gemerkt, tut mir leid, entschuldige, ich habe nicht gemerkt, dass ich in meiner Haltung etwas für dich Verletzendes ausgestrahlt habe. Und das muss man jetzt nicht jeden Tag 50 Mal machen. Ich glaube, das ist gerade das Wichtige, was wir auch lernen müssen. Also, dass man auch irgendwann mal ganz normal sagt, oh, shit, daneben gelangt. Also ist auch ein bisschen entspannt zu sehen.
Ja.
Ne? Das ist ja das, was wir miteinander erlebt haben, dass man in der Entspanntheit auch oft zugeben kann, irgendwie doof gelaufen, tut mir leid, wollte ich nicht. Und dieser ganz simple Aspekt von Zugewandtheit, der ist oft so unglaublich friedenstiftend, auch für Gruppen.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir einen Augenblick Zeit haben, innezuhalten und zu reflektieren, was haben wir da eigentlich angerichtet? Weil wenn wir das verstanden haben und das verstehen, da haben wir ja unterschiedliche Geschwindigkeiten zu verstehen, was wir gerade gemacht haben. Die eine Person versteht es sehr schnell und für andere Personen dauert das etwas länger. Aber diese Zeit müssen wir uns nehmen, weil daraus erwächst ja wieder etwas Positives. Und wir müssen nicht immer mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend laufen. Aber wenn uns jemand darauf hinweist, du hast mir gerade auf den Fuß gestanden oder du hast mich gekränkt oder verletzt, dann ist es das mit Sicherheit wert, einmal kurz zu überlegen, was habe ich eigentlich gemacht, um es beim nächsten Mal besser zu machen.
Das ist ja im Prinzip schon das Thema Schutz vor Gewalt, eine ganz wichtige Dimension des gerechten Friedens aus der Denkschrift. Mir ist dazu jetzt noch eingefallen, Kirsten, als du erzählt hast, man merkt oft gar nicht, wie man Menschen verletzt hat. Habt ihr auch den Eindruck, dass Menschen dünnhäutiger geworden sind, so im Großen und Ganzen, dass man schneller Menschen verletzen kann?
Mhm. Ich glaube, wir sind uns dessen bewusster. Und vielleicht sind Menschen auch empfindsamer, aber ich glaube, es hat sich was verändert gesellschaftlich. Früher konnten wir Dinge machen und unachtsamer durchs Leben gehen, weil die Spielregeln andere waren. Jetzt sind Menschen in der Gesellschaft, die teilhaben, die im gesellschaftlichen Prozess präsenter sind, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. Also mehr weibliche Personen, mehr Menschen mit internationaler Geschichte, also Menschen, die marginalisiert wurden oder die Diskriminierung erfahren haben, die waren vorher nicht wahrnehmbar. Die bekommen jetzt, nehmen mehr teil an gesellschaftlichen Prozessen. Das heißt, sie fordern auch ein diskriminierungsfreieres Leben zu führen und fordern auch ihre Rechte ein und auch mehr Teilhabe. Das fühlt sich so an, als wären Menschen empfindsamer. Vielleicht sind sie es auch, weil sie sich dessen bewusst sind, was geht oder was nicht geht. Das macht es für die anderen natürlich anstrengender und schwieriger, weil sie jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hier auf einem Weg, da bin ich richtig und alles, was ich mache, ist in Ordnung, ich muss auf nichts Rücksicht nehmen. Die Zeiten sind vorbei, wir müssen jetzt mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Und das ist manchmal anstrengend und das ist manchmal herausfordernd. Aber wir können das ja lernen. Also wir können ja üben, mit den neuen Dingen umzugehen und sensibler zu sein. Wenn wir es nicht tun, dann tut es immer weh. Es ist so ein bisschen wie beim Fahrradfahren lernen. Also man kann natürlich sagen, ich will nicht Fahrradfahren lernen, weil beim Lernen falle ich immer wieder auf die Nase. Aber wenn wir dann lernen, Fahrrad zu fahren, dann ist es doch toll. Dann ist es doch etwas, was uns eine neue Welt eröffnet und was uns Mobilität gibt und was uns neue Möglichkeiten bietet. Und das müssen wir machen. Ich glaube, das ist wichtig. Oder man sagt, ich habe keinen Bock zu lernen. Dann ist es selbstverantwortet okay.
Das ist ja eine großartige Beschreibung von dem, was wir in der Friedensdenkschrift friedensfördernde Pluralität nennen. Und diese Pluralität hört eben genau auf mit diesem Wir und Die, sondern du bist immer Teil des Gesamten. Und die Wahrnehmung bezieht sich eben nicht nur auf die Stereotypen, die ich gewohnt bin oder die ich über meine ganzen Lebensjahre ja auch verinnerlicht habe und oft gar nicht so genau entschlüsseln kann. Und deshalb sind diese Gespräche und auch das, was Jared eben gerade als anstrengend beschrieben hat, dein Sensorium bleibt und muss ein breiteres werden, in dieser Gesellschaft sowieso. Und was mich so unglaublich verstört und warum ich glaube, dass diese Friedensdenkschrift auch im Kleinen jetzt so wichtig ist, ist, dass wir es ja mit Menschen zu tun haben, die sich herausnehmen zu klarieren, die sich herausnehmen zu bestimmen, wer ein Mensch ist und wer nicht. Und das mit diesem Phänomen haben wir zunehmend zu tun. Und deshalb ist dieser Gegenimpuls zu sagen, nein, es geht um eine plurale Gesellschaft, die einen Wert in sich hat, weil plurale Gesellschaften auch lernen auszuhandeln, welche Interessen wie umgesetzt werden können. Es ist ein Aushandlungsprozess, der ganz viel an Gespräch erforderlich macht, das aber uns als Gesellschaft nur voranbringen kann. Deshalb ist dieses Fahrrad so schön.
Aber kommen wir doch noch mal zu dem Frieden von unten. Wie kann ich mir diese friedensfördernde Pluralität vorstellen, wenn ich Weihnachten, wo man sich die Gäste nicht immer alle aussuchen kann, weil sie zum Teil familiär vorgegeben sind, wenn da eben auch unterschiedliche Sensibilitäten im Umgang mit diesen neuen Rücksichtnahmen, sage ich mal, also neu, sagen wir mal, die letzten 25 Jahre, was sich da entwickelt hat an Sensitivität, das hat sich ja schon geändert. Also ich hatte letztes Mal eine Zeitschrift aufgeschlagen von vor 40 Jahren. Allein die Anzeigen, die da drin sind, wäre heute alles undenkbar. Ja, Sexismus, Rassismus, die Art und Weise, Genussmittel natürlich sowieso. Aber da merkt man, es hat sich komplett geändert. Und zu Weihnachten wollen wir ja einerseits irgendwie friedlich zusammen sein. Andererseits haben wir an den Frieden sehr hohe Anforderungen irgendwie jetzt gestellt. Ja, wie geht man damit um? Kann man das nur mit Humor auflösen, Jared, oder?
Ich glaube, das ist eine Mischung. Also Humor ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wenn wir ein bisschen Dampf aus allem rausnehmen, ist es schon etwas hilfreich. Wenn wir das mit einer Prise Humor machen und mit viel Liebe und Umarmung, glaube ich, ist es möglich, wenn wir gerade in diesen Tagen, wo wir alle zusammensitzen, in unterschiedlichen Gruppen, sei es Familie, Freundinnenkreis oder wie auch immer, dass wir das Gemeinsame sehen, das Verbindende und dass wir vielleicht versuchen, für diese Zeit spaltende Themen, Konfliktthemen entweder vorsichtig anzugehen oder zumindest nicht immer präsent zu haben. Also da muss ja auch der Rahmen für stimmen und dann zu gucken, wie gehen wir damit um und wie gestalten wir das. Aber ich würde nicht gleich bei der schönen Weihnachtsgans Konfliktthemen dann auch mit auftischen. Das ist vielleicht problematisch.
Ich schließ mal an Jared an. Ich glaube, dass dieses sich Fokussieren auf die Unterschiede und diesen Versuch, das machen ja manche Familien, dass sie sagen, wir reden jetzt heute nicht über Politik. Und wenn die Weihnachtsgans auf dem Tisch steht, wird einfach Onkel sowieso ignoriert oder wie auch immer. Also es gibt ja so Mechanismen in Familien, die dann aber auch was total Verkrampftes kriegen. Und sich irgendwie vorher zu verständigen, ob man dieses Thema Gemeinschaft stärker macht als das Thema Unterschied. Wie immer man das hinkriegt, also ob man vorher miteinander telefoniert und sagt, wir können schon eine Menge miteinander erzählen und sagen, aber es ist doch nun jetzt egal, ob es um divers oder nicht divers geht oder wer das Gender-Sternchen spricht oder nicht. So, das Wichtige ist doch, dass wir miteinander feiern können. Und das ist was überhaupt nicht Selbstverständliches, wenn man sich anguckt, auch wie unglaublich einsam die Menschen in dieser Gesellschaft sind und wie viele einsam sind in unserer Gesellschaft. Das ist schon auch, glaube ich, so ein großer Wert an sich, in einer Gemeinschaft oder in einer Familie feiern zu können.
Wie viele befinden sich in einem Rahmen, wo man das gar nicht kann? Also in Kriegsgebieten, in Gebieten, wo es nicht zu essen gibt. Wenn ich an Menschen denke, die jetzt in Sudan oder in meiner Heimat in Oromia leben, das ist das, was ich persönlich kenne, oder auch in der Ukraine, verschiedenen Ländern. Wenn wir gucken, wie es den Menschen geht und die gar nichts oder wenig haben, um sich einen gemütlichen, netten Abend zu machen, dann finde ich, sollten wir wirklich dankbar dafür sein, dass wir diese Gelegenheit haben. Und sollte es vielleicht zu Diskussionen oder zu verkeilten Diskussionen kommen, ist es vielleicht auch hilfreich, einfach mal zu fragen, was ist eigentlich für ein Gefühl dahinter bei dir? Mhm. Also was für ein Gefühl verbirgt sich dahinter? Wovor hast du Angst oder was ärgert dich genau? Dass wir vielleicht versuchen, auf eine emotionale Ebene zu gehen. Es ist ja nicht oft das Label, was drumherum ist oder die Verpackung, sondern es löst ja irgendwas bei uns aus. Entweder es ist Angst, es ist Wut, es ist vielleicht die Sorge, ausgeschlossen zu sein oder ohnmächtig zu sein. Dass man vielleicht versucht oder dass wir versuchen, darüber zu sprechen und dahin zu gehen, weil dieses Gefühl kennen wir alle und das können wir vielleicht dann auch teilen. Und das ist vielleicht wieder ein verbindendes.
Ein weiterer wichtiger Pfeiler des gerechten Friedens ist der Abbau sozialer Ungleichheiten. Und wenn ich das jetzt mal übertrage, auch auf Weihnachten, da kommen ja in der Regel dann auch in Familien Leute zusammen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten. Wie geht man damit am besten um?
Das, was Jared eben sagte, dass das Gefühl dahinter auf das Entscheidende ist. Also, dass Menschen das Gefühl haben, sie kommen zu kurz. Oder keiner in der Familie sieht sie wirklich. Oder das Leben ist einfach nicht fair. Also solche ganz besonderen Gefühlssituationen, die sich dann eher entladen in solchen kleineren Neidthematiken, die finde ich sind wichtig, dass man sie auch vielleicht in der Verletztheit akzeptiert und auch ein Stück weit annimmt. Deshalb ist so mein Tipp, keep it simple. Das ist gar nicht so einfach, weil wir auch in einer Kultur aufgewachsen sind. Ich jetzt zum Beispiel bin in einer Kultur aufgewachsen, wo man sich gerne überbietet. Also es soll ganz besonders schön sein und es soll der Tannenbaum ganz besonders geschmückt sein. Und früher war auch mehr Lametta. Und also dieses Gefühl, es wirklich ganz, ganz toll zu machen, dieses Fest, streitet mitunter mit diesem keep it simple. Aber mit dieser Grundidee, dass es Menschen letztlich in eine größere Augenhöhe bringt, zu sagen, jede und jeder, die was einbringen kann, darf das tun und das ist alles genau richtig. Diese Grundhaltung, glaube ich, wäre eine schöne Weihnachtsfrieden-Idee.
Ja, ich schließe mich da total an und ich glaube auch, dass es eine Frage ist, also auf der einen Seite eine Frage von Macht, weil diejenigen, die gefühlt mehr haben, haben vielleicht auch in diesen Konstellationen etwas mehr Macht. Und ich glaube, da ist es vielleicht hilfreich, auch gerade in diesen Gruppen zu fragen, was die Bedürfnisse sind. Also, was brauchst du? Und vielleicht auch selber zu wissen, was brauche ich an so einem Abend? Und dass wir da versuchen, drauf einzugehen und versuchen, diese Bedürfnisse zu stillen. Und wie Kirsten gerade sagte, wir wollen uns überbieten. Wir sind ja in einer kompetitiven Gesellschaft. Und das ist jetzt nicht nur in Deutschland. Ich glaube, das ist global so, dass wir immer sagen, ich bin toller, schneller, doller, krasser als du. Und dass wir da runterkommen und sagen, darum geht's gar nicht. Eigentlich wollen wir doch eine gute Zeit zusammen haben. Das ist doch etwas, was uns verbindet. Und unsere Bedürfnisse zu stillen, das ist doch vielleicht etwas, was uns zusammenbringen kann. Und dass wir da versuchen, entweder durch Nachfragen oder auch vielleicht durch Fingerspitzengefühl, durch Empathie darauf einzugehen, und versuchen, so viele Menschen mitzunehmen, wie es geht. Also auch inklusiver zu denken und Menschen mehr mit einzubeziehen.
Als wir die Pandemie hatten, waren ja die Tafeln extrem wichtig, weil auch Familien in die Not gerieten, in irgendeiner Weise zum Essen zu kommen, also zum normalen Festessen zu kommen. Und ich habe Tafeln besucht in dieser Zeit, 2021, glaube oder 2020. Und zu merken, dass es auch so viel Scham bedeutet, auf einmal in dieser Rolle zu sein, etwas annehmen zu müssen, was ich sonst von mir aus hätte mir leisten können, hat dazu auch geführt bei Einzelnen, dass sie versucht haben, was zurückzugeben. Und dann gab es eine Altrentnerin, die wirklich keine Heizkosten mehr zahlen konnte, nicht mehr, aber eben durch die Tafel sich ernähren konnte. So muss man es jetzt wirklich so klar sagen. Die hat aus altem Geschenkpapier ganz wunderschöne Sterne gemacht. Und die hat sie immer wieder zurückgegeben und hat den Menschen, die da in dieser Schlange standen, diese Sterne gegeben. Und das war für mich ein so inniges Symbol von Gleichwertigkeit, also dem Versuch dieser Situation ganz viel Würde zu geben, sowohl indem man schenkt, als auch indem die anderen diesen Stern annehmen konnten. Und was ist das? Eine schöne Weihnachtsgeschichte, oder?
Ja, sehr, sehr berührend.
Ja. In Familien gibt es ja oft so unausgesprochene Rollen, in die man dann auch wieder zurückfällt, die irgendwie in der Kindheit geprägt wurden, manchmal auch mit Verletzungen verbunden. Jetzt ist Weihnachten nicht der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Wie geht man damit um? Wie wird man damit komfortabel? Für die Dauer des Festes. Es muss ja irgendwie, es soll ja friedlich bleiben, ne?
Ja.
Jared, du bist dran. Man
ich glaube,
nimmt immer die ran, die gerade die besten Ideen haben.
Ich glaube, wir sind gar nicht frei von diesen Rollen, ne? Und auch vielleicht auch so Art hierarchische Rollen in der Familie. Vielleicht machen wir uns das wirklich bewusst, wo wir stehen und dass wir bewusst auch versuchen zu geben. Also gerade so, wie die Frau die Sterne gegeben hat. Ich glaube, wir alle sind in der Position, etwas geben zu können. Es muss nicht viel sein. Manchmal ist es einfach eine Form von Aufmerksamkeit oder ein gutes Wort oder was auch immer. Oder eine Form der Hilfsbereitschaft an so einem Abend. Wie auch immer wir uns beteiligen können, aber etwas beitragen können wir mit Sicherheit alle in irgendeiner Form im Rahmen unserer Kapazitäten. Und wenn wir einfach zustimmen, nicken und sagen, es ist gut so, wie es gerade ist, das kann ich mir vorstellen, dass das für die Gruppendynamik etwas Gutes ist. Und wenn wir alle versuchen, so viel beizutragen, wie wir können, ist das vielleicht eine Kraft und eine Energie und eine Dynamik, die sich in das Gute potenzieren kann.
Mein Tipp ist bis 10 zählen.
Okay. Oh ja.
Weil es gibt Rituale. Ja. Rituale, die haben irgendwie erstmal auf den ersten Blick was Abwertendes, sind aber so, wenn man sich nach langer Zeit das erste Mal wieder sieht, sind aber irgendwie auch sowas wie Annäherung. Und eine Großtante von mir, die sagt immer, Gott, wie siehst du denn aus? Das sagte die jedes Mal, egal was ich anhatte und wie auch immer. Also
auch
es war,
mit dem Unterton?
Ja. Dieses irgendwie gehört sich das jetzt so nicht. Und das hatte mit völlig anderen Dingen zu tun. Das habe ich lange gebraucht, um das zu begreifen. Die hatte eine Form, Kontakt aufzunehmen, der eben halt speziell war. Aber ich habe mir irgendwann angewöhnt, bis 10 zu zählen und dann war es quasi so ein bisschen weg. Ignoriert. Und dann konnte es beginnen. Versteht ihr? Es gibt so eine Rituale, damit das andere beginnen kann. Und sich, wenn man sich dann festhakt, was ja dann meistens passiert, dieses, was habe ich denn getan? Ich bin doch ganz hübsch angezogen. Also die ganzen Reflexe, die dann kommen, die einmal zu lassen und zu überspringen. Und ja, wie gesagt, bis 10 zählen und bei 11 wieder anfangen.
Ja. Ich finde, das ist ein sehr guter Tipp. Das ist ja auch eine Form von Selbstermächtigung. Und
richtig.
Man gibt sich selber nochmal oder wir geben uns Kraft, weil wir wissen ja gar nicht, mit was für einer Intention die Person irgendwas sagt oder auf uns zukommt. Vielleicht ist sogar eine gute Intention dahinter. Die sehen wir nur nicht und versteckt sich vielleicht irgendwo ganz hinten in der Ecke. Aber wenn wir positiv und friedvoll darauf reagieren, glaube ich, dass wir das Steuer wieder in der Hand haben für uns, emotional zumindest.
Es gibt ja an Weihnachten, jedenfalls wenn man gemeinsam Bescherung hat, immer so kritische Momente. Zum Beispiel der Moment, wo ein anderer das Geschenk, was man selber ausgesucht hat, auspackt. Oder auch der Moment, in dem man selber Geschenke auspackt und weiß, jetzt ruhen alle Augen auf einem und man muss jetzt irgendwie so,
muss sich freuen.
Man muss irgendwie reagieren. Vor welchem Moment habt ihr mehr Angst? Dass eure Geschenke ausgepackt werden oder wenn ihr selber Geschenke auspackt?
Wir haben einen ganz guten Kniff gefunden, glaube ich. Wir machen einfach Schrottwichteln.
Okay.
Das heißt, das skurrilste und lustigste Geschenk, weil wir würfeln dann und dann geht's rum und dann ist es total lustig und dann lachen wir uns kaputt, weil wir gesagt haben, komm, die einzigen, für die es wichtig ist, etwas zu schenken, sind ja meistens die Kinder. Sonst sind wir reichlich beschenkt mit dem, was wir haben. Lass uns einfach eine gute Zeit haben. Und wenn wir ein bisschen Schrott wichteln, dann haben wir das Ritual des Auspackens und des sich was Schenkens. Und dann ist es einfach etwas Lustiges. Also das machen wir so. Das ist natürlich auch in unterschiedlichen Familien nochmal sehr unterschiedlich. Das wird verschieden gehandhabt, aber wir haben zum Glück diese Form. Deswegen bin ich davor zumindest in diesem Kreise geschützt. Weil manchmal weiß man ja wirklich nicht. Ich wüsste nicht, wenn ein Geschenk jetzt nicht passt für mich gerade, wie ich in dem Moment reagiere, ohne dass es vielleicht verletzend oder kränkend ist in dem Moment. Meistens, ich würde sagen, zu 90% gelingt mir das auch richtig zu kommunizieren. Aber manchmal greift man ja auch daneben. Und auch das ist Teil unseres Lebens. Und dann müssen wir akzeptieren, dass wir Fehler machen. Und wenn wir das doof machen, dann müssen wir mit der Situation auch umgehen und uns vielleicht entschuldigen oder nochmal das Gespräch suchen oder wie auch immer das wieder auffangen. Ich glaube, eins sollten wir für die ganzen Tage wissen, wir sind nicht davor geschützt, Fehler zu machen. Und wenn wir Fehler machen, ist es vielleicht gut, damit umzugehen. Aber da sollten wir von ausgehen, dass wir, und das machen wir in unserem Leben oft und viel, dass wir Fehler machen. Und da sollten wir fehlerfreundlich sein, mit uns und auch mit den anderen.
Wir kommen aus einer Familie, und ich komme aus einer Familie, in der man sich unglaublich gerne was geschenkt hat. Und es gibt ja durchaus auch sehr vernünftige Familien, in denen man sagt, wir haben ja alles, ne? Schenken wir uns nichts.
Familie die Barber.
Nee, die schenken sich ja Schrott wenigstens. Aber in gewisser Hinsicht haben wir auch so eine Tradition aufgebaut, dass es so Quatschgeschenke gibt. Also sowas, was du ganz bestimmt nicht brauchst. Also aus dieser Idee, dass wir natürlich wirklich wahnsinnig viel haben, gibt es Quatschgeschenke, die müssen gar nicht teuer oder so sein, sondern die sind, die siehst du irgendwo und denkst, das wäre jetzt was für die oder jenen. Das macht Spaß. Und der Aspekt, dass das Schenken Spaß bringt, und es dann auch gar nicht so schlimm ist, wenn man irgendwie 20 Zentimeter daneben gegriffen hat zu Wort. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die Grundidee, sich eine Zuneigung zu zeigen, dadurch, dass ich mir entweder den Spaß mache oder mir richtig was ausdenke, was dem anderen eine Freude macht. Dieser Grundgedanke, der kann ganz klein und kann größer werden. Aber wenn der stimmt, finde ich, braucht man keine Angst vom Geschenk auspacken haben.
Für mich war es als Kind mal so ein schlimmes Erlebnis, als mein Vater ein Geschenk auspackte von meiner Mutter. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann sagte, was soll ich denn damit?
Okay.
Und meine Mutter fing jetzt sofort an zu weinen und ich auch. Und ich dachte, Weihnachten ist jetzt vorbei irgendwie. Ne?
Weil Katastrophe.
Das war eigentlich so ein Stimmungskiller dann. Und in so einer kleinen Familie, wir waren halt nur zu dritt, gab es auch nicht irgendwie einen Onkel, der einen Scherz machte und sagte, das kannst du doch immer noch dafür verwenden oder sonst was. Das war dann schon bitter. Deshalb bin ich da so ein bisschen sensibilisiert.
Und Frank, das ist natürlich nochmal was anderes, wie darin, also Liebesbezeugung sich auch abbildet.
Ja,
ich weiß, das war tatsächlich, mein Vater hatte auch ein besonderes Talent, sich ganz tolle Sachen auszudenken, die meine Mutter einfach nicht so gut verstand. Und die Krönung war bei einem sehr, sehr harten Winter in Dithmarschen, dass er ihr Schneeketten für die Schuhe geschenkt hat. Und meine Mutter kriegte sie kaum ein, weil sie erstmal überhaupt nicht erfasste, worum es ging. Und Schneeketten für Schuhe. Das ist sehr auf Sicherheit bedacht, aber es ist jetzt nicht wirklich schön. Und wir Kinder, ich weiß, dass wir Kinder uns so zusammenreißen mussten, weil mein Vater so stolz war, sowas richtig Nützliches gefunden zu haben. Und meine Mutter hat sich zum Glück auch noch irgendwie gerettet durch, nach dem Motto, man kann ja alles irgendwie brauchen. Mhm. Aber ich verstehe, was du meinst. Es kann dann auch kippen. In Familiendramen.
Ja. Und dann muss man irgendwie die Kunst auch entwickeln, das wieder langsam wieder zurückzuführen. Habt ihr denn eine kleine Geste, die ihr den Menschen an diesem Weihnachten empfehlt, um Frieden wachsen zu lassen?
Wir haben jetzt in diesen Tagen ja das Friedenslicht aus Bethlehem. Das heißt, die Pfadfinder holen es in Wien ab. Und dieses Licht wird ja entzündet in der Geburtsgrotte in Bethlehem. Und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch so ist, aber in einem der vergangenen Jahre war es ein palästinensisches Kind. Und das war nach 2023. Das hatte eine ganz, ganz große Wirkung für die jungen Leute. Ich bin immer dabei, wenn die Aussendefeier dieses Friedenslichts stattfindet in Hamburg. Und ich finde es beeindruckend, wie viele Pfadfinder, junge, alte Pfadfinder dieses Friedenslicht mit so einer Ehrfurcht entgegennehmen und es dann weiter verteilen. So dann nachher auch im Michel, im Hauptgottesdienst und dann eben auch zur Nacht hin. Und die Leute nehmen dieses Licht mit und spüren, dass es eine Verbindung in der Welt gibt. dass wir als Weltfamilie unterwegs sind. Und das ist so ein tiefes Symbol dafür, dass ich immer hoffe, dass Menschen, die dieses Licht irgendwo und irgendwie in Empfang nehmen können, tut es und stellt es dann in die Mitte des Tisches.
Jared, hast du auch noch einen Tipp?
Ich würde, also mir fällt es gerade schwer, einen Tipp zu geben. Vielleicht ist es eine Umarmung tatsächlich, eine bewusste Umarmung, dass wir uns was Gutes wünschen. Ich glaube, vielen Menschen fällt es schwer, sich zu umarmen, aber wirklich einfach mal die Kraft und die Energie und die Liebe körperlich weiterzugeben und zu sagen, ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir ein schönes Fest und ich wünsche dir alles Gute für das kommende Jahr, dass wir so spüren, dass wir beieinander sind. Das würde mir jetzt spontan einfallen. Nicht alle können alle umarmen und haben da vielleicht auch eine körperliche Distanz und empfinden das vielleicht sogar als eine Grenzüberschreitung oder Übertretung. Das muss natürlich im Einvernehmen und im Konsens sein.
Das ist gar nicht so leicht, das im Einzelfall festzustellen.
Eben, genau.
Wenn man fragt, darf ich dich umarmen, das ist ja auch schon, dadurch wird die Umarmung schon nicht mehr so spontan und also
und man muss auch,
schwierig, ja.
Man muss auch die Kraft und die Energie und auch den Rahmen haben, wirklich von innen heraus Nein sagen zu können und zu dürfen. Und das ist ja auch wichtig. Deswegen ist es mir jetzt eben spontan eingefallen. Und also jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, denke ich so, vielleicht ist es auch keine gute Idee. Ich weiß es nicht. Das muss man immer gucken, wie es mit den Bedürfnissen ist. Aber das ist mir jetzt eben eingefallen.
Ich würde mich auch sofort von dir umarmen lassen. Ja.
Ja.
Ich auch.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass gerade weil wir auch über Familienkonstellationen gesprochen haben und Kirsten sich ja sehr engagiert, was ich so bewundernswert finde in der Kirche, was sexualisierte Gewalt angeht. Da geht es um Grenzüberschreitung und um Grenzen festlegen und wann sind wir über die Grenze rübergegangen. Deswegen ist es natürlich eine Sache, die verschiedene Seiten hat. Aber wenn es tatsächlich möglich ist und wenn es für alle okay ist, ist es das, was mir jetzt eben spontan eingefallen ist. Aber auch so eine Kerze kann natürlich eine symbolische Form der Umarmung sein. Deswegen finde ich das Licht eigentlich eine schöne Idee.
Und ich finde die Umarmung eine ganz schöne Idee, weil in all dem, was Jared jetzt ja auch differenziert beschrieben hat, sich eine Zuneigung zu zeigen, wie genau auch immer. Manchmal kann das ja auch sein, dass man sagt, du bist ein Geschenk für mich im Leben. Oder das ist so schön, was wir erlebt haben dann und dann. Also einfach eine Form der persönlichen Zuneigung zu geben, die nur dem einen Menschen gehört. Das machen wir viel zu wenig. Das finde ich das Schöne an dem Gedanken von Jared, dass diese Umarmung eben auch was symbolisiert im Sinne von, wir haben eine Verbindung miteinander. Die ist mehr als, dass wir hier zusammen im Raum sitzen, sondern die hat was Inniges, die hat eine Beziehungsreichtum, die hat Zuneigung in sich. Vielleicht auch dann in der Familie Liebe.
Letzte Frage. Könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mitgeben, die vielleicht gerade eher etwas traurig oder ja mit Problemen am Adventskranz sitzen, um ihre Weihnachtsfreude zu steigern? Was könnt ihr da noch sagen? Was ist Weihnachten für Menschen, die nicht so entgegenfiebern mit leuchtenden Augen?
Das ist eine gute Frage, den Menschen Hoffnung zu machen, auch in so einem Moment, wo einige sich vielleicht sehr einsam fühlen oder wo das Leid gerade bei denen präsent ist, vielleicht einfach zu sagen, tut euch was Gutes. Also was auch immer es ist, etwas Kleines Gutes und wenn es einfach sich hinzusetzen und einmal durchzuatmen und loszulassen vielleicht und einfach einen Moment innezuhalten. Und versuchen, trotz allem das Gute, also dieses Licht zu sehen und dahin zu gucken, dass wir in uns Hoffnung entfachen. Ich glaube, das ist wichtig, in welcher Situation wir auch immer sind, dass wir das vielleicht versuchen. Aber es ist, wie gesagt, ja immer sehr individuell und schwierig, Menschen gerade in schwierigen Situationen allgemein jetzt einen Tipp zu geben. Aber ich glaube, das ist wichtig zu gucken, dass wir gut zu uns selber sind, dass wir lieb und nett zu uns selber sind und uns selber was Gutes tun. Ich glaube, das ist wichtig.
Das ist ein wunderbarer Gedanke, der auch so aussehen kann, finde ich, dass du rausgehst aus dem Haus. also zur Krippe mussten sich die Leute ja aufmachen. Also ob Hirten oder Schafe oder die drei vom Morgenland, aus dem Morgenland. Es ist einfach ganz viel Bewegung da drin. Und ich glaube, dass Traurigkeit und Einsamkeit einen so verschließt und schnell in den vier, man so in den vier Wänden bleibt, weil man denkt, es ist ja sowieso kein anderer an mir interessiert. Und vielleicht sich dann tatsächlich mal aufmachen. Und zum Beispiel in Hamburg gibt es ganz viele Feiern, auch für Menschen, die eben alleine sind oder sich sehr bedrückt fühlen. Müssen ja gar nicht alle immer alleine leben, sondern dass man vielleicht auch zu zweit in eine dieser Weihnachtsfeiern geht. Ich habe in St. Petri zum Beispiel in Hamburg enorm auch richtig fröhliche Feiern erlebt, weil die Leute über diesen inneren Schatten gesprungen sind und gesagt haben, jetzt bin ich mal hier. Jetzt bin ich hier mit, was weiß ich, 150 anderen. Denen geht es irgendwie ein bisschen ähnlich wie mir. Und auf einmal stellt sich auch so etwas wie eine Freude ein. Und das würde ich einfach mal ermutigen. Gibt es eine Chance, dass ich irgendwie rauskommen kann?
Ja, vielen Dank, Kirsten. Vielen Dank, Jared. Aber vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns soweit gefolgt sind. Wir wünschen Ihnen noch eine erfüllte Adventszeit und frohe Festtage. Und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder ab dem 7. Januar mit einer neuen Folge von Frieden denken. Tschüss.
Tschüss, friedvolles Weihnachtsfest.
Ja, danke für die Einladung.